Nach einer kleinen Pause machen wir heute da weiter, wo wir vor der Gemeindefreizeit aufgehört haben, nämlich bei Salomo. Insa hatte das am Anfang schon kurz gesagt. Letztes Mal ging es darum, dass wir über das ungeteilte Herz gesprochen haben, das Salomo größtenteils in seinem Leben ausgezeichnet hat, aber eben nur größtenteils. Wir haben gesehen, dass er schon am Anfang seiner Regierungszeit in zwei Lebensbereichen so kleine Kompromisse eingegangen ist. Und weil diese Kompromisse ihn sein ganzes Leben lang begleitet haben, er sie nicht ausgeräumt hat, diese Kompromisse ihn am Ende eingeholt haben und eigentlich das Erbe, sein Vermächtnis, das er im Laufe seines Lebens aufgebaut hat, als guter König Israels, ganz schön stark beschädigt hat. Wir haben Salomo aber auch noch an ein paar anderen Kennzeichen kennengelernt. Das erste war, dass er der Erbauer des ersten Tempels war. Und wir haben im ersten Königebuch gesehen, dass das für den Autor sehr wichtig war. Er hat sich ganz viel Zeit genommen, um das zu beschreiben, wie Salomo das vorbereitet hat, wie er es umgesetzt hat, wie der Tempel eingeweiht wurde. All diese Sachen nehmen ganz viel Platz ein in der Beschreibung von Salomos Leben. Das war das eine, er war der Erbauer des Tempels. Das andere war, dass er eine ganz besondere Beziehung hatte zu Gott. Wenn wir die Könige nach ihm mit ihm vergleichen, war es bei ihm ganz anders. Er hat Gottes Stimme direkt wahrgenommen. Er hat mit Gott gesprochen, von ihm Antworten bekommen, was bei den Königen später eigentlich immer durch einen Priester oder durch einen Propheten passiert ist, weil sie eben nicht diese besondere Beziehung zu Gott hatten wie Salomo. Und das Dritte, und darum wird es heute gehen, ist seine Weisheit. Sehr viel im Alten Testament stammt aus seiner Feder, wo es gerade um die Weisheit geht. Und weil das ein Kennzeichen ist von Salomo, wollen wir heute im zweiten Teil über ihn, über sein Lebenswerk an dieser Stelle genauer hinschauen. Salomo hat sich wirklich mit allem befasst, was ihm irgendwie vor die Augen oder zwischen die Finger kam. Er hat die Natur untersucht, Bäume, Pflanzen, die Tiere, die Wirbeltiere, die Insekten, aber auch mit vielen Bereichen darüber hinaus, mit der Kriegskunst, mit der Architektur, mit Verwaltung. All das war für ihn Teil seines Lebens. Er hat sich da hinein investiert und war danach bestrebt, quasi alle Facetten des Lebens und seines Herrschaftsbereiches zu erkunden und Neues herauszufinden. Suche Weisheit, so habe ich die Predigt heute überschrieben, ist also das Motto, das Salomo eigentlich verkörpert hat. Es war sein Bestreben, lebenslang nach Weisheit zu suchen. In allen Lebensbereichen, in allen Aufgabensbereichen, in allem, was sein Leben irgendwie bereichert hat und beschäftigt hat. Und weil das für ihn so wichtig war, sollten wir am Anfang vielleicht einmal genauer hinschauen, was ist eigentlich Weisheit? Was verstehen wir darunter? Was versteht das Alte Testament oder eigentlich die ganze Bibel darunter? Die Natur, das Leben, Kriegskunst, Verwaltung, all das erfolgreich zu erforschen. Ist das Weisheit? Da wir heute sehr stark durch das griechische Denken geprägt sind, gehen wir ein Stück weit davon aus, dass Weisheit vergleichbar ist mit Wissen und Intelligenz. Wenn wir darüber nachdenken, würden wir das wahrscheinlich nicht gleich so unterschreiben, aber im ersten Moment liegt das ganz nah beieinander. Und die Griechen haben das so gesehen, wer viel weiß, ist weise. Wer viel gelernt hat, Wissen angehäuft hat, der ist ein weiser Mensch. Salomo und das ganze Alte Testament kommen aber aus einer anderen Kultur, aus einem ganz anderen Denksystem als die Griechen Jahre später. Hier wird Weisheit nicht in erster Linie mit Wissen in Verbindung gebracht, sondern das, was die Hebräer, das Alte Testament unter Weisheit verstanden hat, war eigentlich der praktische Lebensvollzug. Und die Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und all das trägt dazu bei, dass man weise werden kann oder auch nicht. Wer also mit den Herausforderungen des Lebens gut zurechtkommt, der ist weise. Das war das Denken der Hebräer, das ist das Denken des Alten Testaments. Und als ich das Griechische und das Hebräische so vor meinem inneren Auge nebeneinander gestellt hat, musste ich an zwei Männer denken. Zwei Männer aus einer sehr bekannten und preisgekrönten Fernsehserie, Big Bang. Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter. Mit die klügsten Menschen, die zu ihrer Zeit auf dem Planeten leben. Aber alles andere als fähig, ihr Leben selbstständig zu leben. Würden sie alleine auf der Welt sein, sie würden wahrscheinlich irgendwie zugrunde gehen. Aber sie waren mit die intelligentesten Menschen. Und sie sind nicht weise, wenn wir das jetzt mal mit dem alttestamentlichen Verständnis von Weisheit beschreiben würden. Die Weisheit des Alten Testaments könnte man also mit der Kunst der Lebensbewältigung zusammenfassen. Weisheit ist die Kunst der Lebensbewältigung. Und bei dieser Bewältigung des Lebens geht es immer darum, und das ist wichtig, geht es immer darum, dass es nach den Vorstellungen Gottes bewältigt wird. Nicht nach den Maßstäben der Kultur damals, sondern nach den Maßstäben Gottes. Wer sein Leben in dieser Hinsicht gut bewältigt, ist ein weiser Mann oder eine weise Frau. Das heißt also, Weisheit ist im Alltag bewährter Glaube. Weisheit ist im Alltag bewährter Glaube. Und wie das Ganze, was ich jetzt so ein bisschen abstrakt zusammengefasst habe, praktisch aussehen kann, das sehen wir eben in der Weisheitsliteratur, in den Sprüchen zum Beispiel. Dort wird ganz praktisch beschrieben, wie diese Weisheit, diese Kunst der Lebensbewältigung im Alltag runtergebrochen werden kann. Aber bevor wir da in den Text hineinschauen, möchte ich mit euch noch drei Besonderheiten angucken, derer man sich bewusst sein muss, wenn man anfängt, die Weisheitsliteratur des Vorderen Orients in der Zeit zu lesen. Das erste ist, dass die Sprüche lehren, wie das Leben normalerweise funktioniert. Normalerweise groß geschrieben. Die Sprüche lehren, wie das Leben normalerweise funktioniert. Allgemein. Es gibt ganz, ganz viele Verallgemeinerungen in den Sprüchen, wo wir heute als differenziert denkende Menschen im Westen sagen, hey, das kann man doch gar nicht so absolut sagen. Das ist ja schwarz oder weiß. Es gibt doch noch ganz viel dazwischen. So haben die Weisheitsautoren der damaligen Zeit nicht gedacht. Weder in Israel, noch in Ägypten, noch in Babylon, sonst wo. So haben die Leute damals nicht Weisheit gedacht und gelebt und vor allem nicht beschrieben. Sie waren schwarz-weiß, sie war verallgemeinernd. Und das hatte einen bestimmten Grund. Das Ziel dahinter war, dass jedem ganz, ganz klar wird, was der Lehrer an dieser Stelle mitgeben möchte. Es sollte kein Zweifel darüber bestehen, was jetzt der Weg des Weisen ist in dieser Frage und welcher der Weg des Dummen ist. Das sind die Gegensätze. Das ist das Schwarz-Weiß in den Sprüchen und der Weisheitsliteratur. Der Weise und der Dumme. Diese beiden Lebenswege werden quasi gegenübergestellt im Schwarz-Weiß mit ganz krassen Verallgemeinerungen. Es soll also ganz klar werden, wofür man sich entscheiden sollte, wenn man in dieser Situation ist, über die der Autor gerade spricht. Es soll ganz klar werden, welchen Weg man an dieser Weggabelung wählen soll. Normalerweise, das ist die Aussage der Sprüche, wird es demjenigen gut gehen, der sich an den Rat, an die Tipps der Sprüche hält, an den Maßstäben Gottes orientiert. Und ein Beispiel dafür ist aus Sprüche 19, da heißt es, wer einem Armen gegenüber barmherzig ist, der leiht dem Herrn etwas aus und bekommt seine gute Tat von ihm erstattet. Also wer armen Leuten etwas gibt, gibt es damit auch Gott. Und Gott lässt sich nichts schenken, sondern wird auch etwas zurückschenken, in welcher Art und Weise auch immer. So funktioniert es normalerweise, ganz allgemein. Der zweite Punkt, den wir vorher sagen müssen in Bezug auf die Sprüche, ist, dass die Sprüche sehr praxisnah behandelt werden. Es geht nicht um theoretische Konstrukte, wie wir es im Neuen Testament und besonders bei Paulus oft sehen, wo er Dinge vermitteln will, erklären, lehren will, sondern es ist ganz praktisch, ganz lebensnah. Und ein Beispiel dazu ist, Im Herbst und Winter will der Faule nicht pflügen. Sucht er dann zur Erntezeit nach dem Ertrag, so ist nichts da. Ganz verständlich, ganz alltagsnah, was die Leute damals als Bauern und Hirten ganz klar verstanden haben. Die Aussage ist, Faulheit holt dich irgendwann ein. Unmissverständlich. Jeder kann das aus diesem Satz herauslesen. Und diese praktischen Lebensbeispiele, die eingefügt werden, die beschrieben werden, die werden immer mit einer absoluten Deutungshoheit vermittelt. So wie der Autor es darstellt, so ist es richtig. Das ist die Weltanschauung, das Selbstverständnis der Lehrer dieser Weisheitsliteratur. Und ich möchte euch noch ein anderes Beispiel zeigen, das auch diese Praxisnähe ganz deutlich beschreibt. Ich habe es nicht auf einer Folie mitgebracht. Hört einfach zu und lasst es euch im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen. Lass dich nicht vom Wein verlocken. Er schimmert rot und blinkt im Becher. Leicht und angenehm fließt er durch die Kehle. Doch am Ende beißt er zu wie eine Schlange und spritzt Gift wie eine Viper. Deine Augen sehen dann seltsame Dinge und du redest wirres Zeug. Ganz alltagsnah. Und man merkt, dass der Autor diesen Schritt schon mal gegangen ist. Sonst hätte er nicht in dieser Art und Weise davon schreiben können. Aber es ist klar, was er hier vermitteln wird. Er ist nicht generell gegen Wein oder Alkohol, sondern es geht ihm darum, nicht zu viel davon zu trinken, denn das wird dich am Ende treffen wie Gift. Und die dritte Besonderheit an den Sprüchen ist, dass sie ganz prägnant und vor allem einprägsam geschrieben sind. Die Autoren der Sprüche wollten, dass man ihre einzelnen Sprüche, manchmal sind es in unseren Übersetzungen, in unseren Bibeln ein paar Verse, manchmal aber auch nur ein Satz, ein Vers. Sie wollten, dass diese Sprüche memoriert werden können, dass man sie sich merken kann und nicht so schnell vergisst. Daher sind sie kurz, sie sind bildhaft und ganz prägnant geschrieben. Was würde auch ein langer Text über Weisheit oder irgendwelche Lebensumstände bringen, wenn man sie sich nicht merken kann oder auf seinen Alltag übertragen kann. Und genau das war das Ziel der Autoren, dass die Menschen sich das merken, denn viele konnten nicht lesen. Die allermeisten hatten keine Bibel zu Hause, wo sie mal kurz nachlesen können, ach so, was hat er nochmal gesagt, sondern nur das, was hier oben drin war, das war an Wissen in ihrem Leben verfügbar. Und deshalb sollte es einprägsam sein. Und wir hatten gerade schon ein paar Beispiele davon gesehen, mit dem Wein, mit dem Faulen. Und die Faulen kommen ganz schlecht weg in den Sprüchen. Sie gehören eindeutig zu den Dummen. Und ein weiterer Vers, der das belegt, ganz praktisch und alltagsnah und einprägsam. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule in seinem Bett. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Das Einzige, was die Tür den ganzen Tag lang macht, ist hin und her zu schwanken. Und genau dasselbe macht auch der Faule. Wieder ganz schwarz-weiß, ganz verallgemeinernd. Aber es sollte jedem klar sein, wenn ich faul bin, wird das Einfluss haben. Dann kommt nämlich nichts anderes dabei rum, als außer auf zu. Mehr ist dann nicht drin. Okay, dann steigen wir jetzt ein in den ersten Vers aus den Sprüchen. Wir wollen ein paar Verse zusammen lesen, die den Wert der Weisheit hervorheben und jeden dazu einladen, gerade nach der Weisheit zu suchen. Wir lesen in Sprüche 3 ab Vers 13. Glücklich zu preisen ist, wer Weisheit gefunden und Einsicht erlangt hat. Denn was man durch sie gewinnt, ist besser als Silber. Sie ist mehr wert als Gold. Kostbarer ist sie als Korallen und dein ganzer wertvoller Besitz hält keinem Vergleich mit ihr stand. In ihrer rechten Hand hält sie langes Leben für dich bereit und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Die Wege, die sie dich führt, sind angenehm und jeden ihrer Pfade kann man in Frieden gehen. Für alle, die sie ergreifen, ist sie ein Baum des Lebens und glücklich zu preisen ist, wer an ihr festhält. dieses Loblied auf die Weisheit, anders kann man es nicht nennen, dieses Loblied auf die Weisheit beginnt mit einer Einladung oder vielmehr mit einem Aufruf. Glücklich zu preisen ist, wer Weisheit gefunden und Einsicht erlangt hat. Diejenigen, die Weisheit gefunden haben, kann man glücklich nennen. So schreibt es hier der Autor. Wir könnten es auch übersetzen mit, der Weisheit gefunden hat, ist ein Gesegneter Gottes. Er segnet ihn mit diesem Fund, mit der Weisheit. Und darum sehen wir durch die ganze Weisheitsliteratur, aber besonders in den Sprüchen, diesen dringenden Appell der Autoren, suche Weisheit, suche Weisheit. Setz alles dafür ein, dass du sie findest. Und in diesem Aufruf finden wir auch eine bemerkenswerte Parallele zu, ich würde mal sagen, der bekanntesten Predigt von Jesus. Die bekannteste Predigt von Jesus fängt genau mit den gleichen Worten an. Sie ist uns natürlich bei Jesus auf Griechisch überliefert und das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, aber die Übersetzung ist dieselbe. Glücklich zu preisen. Die Seligpreisungen Jesu in seiner Predigt auf dem Berg, da fängt Jesus genauso an. Glücklich zu preisen ist der geistlich Arme. Und er setzt dann genauso fort mit einem Denn und spricht quasi ein Versprechen darauf aus, was passiert, wenn man das versucht umzusetzen, das zu suchen und zu finden. Bei Jesus ist es dann bei dem geistlich Armen, dass ihm wird das Himmelreich geschenkt. Und in den Sprüchen wird hier auch weitergeführt, was dann kommt. Es werden Versprechen genannt, mehrere Versprechen, die wir uns gleich noch anschauen. Aber daran sieht man, dass Jesus zum einen die Sprüche sehr gut kannte. Er wusste, wie sie geschrieben sind, wortwörtlich. Und das andere, was wir daran merken, ist, er hat sie wertgeschätzt. So sehr, dass er sie sogar in seine eigene Predigt wortwörtlich eingebaut hat. Und wir schauen jetzt auf das Versprechen, das hier in den Sprüchen gegeben wird. Gesegnet ist, wer Weisheit findet, denn was man durch sie gewinnt, ist besser als Silber. Sie ist mehr wert als Gold. Kostbarer ist sie als Korallen oder Perlen, könnte man auch sagen. Und dein ganzer wertvoller Besitz hält keinem Vergleich mit ihr stand. Das ist mal eine steile Aussage. Wir sind vermutlich alle keine Millionäre, aber der eine oder andere von uns besitzt schon etwas mehr. Und im Vergleich zur Welt geht es uns sowieso richtig gut und wir sind reich. Aber nichts von all dem, was wir besitzen oder was in unserer Welt verfügbar ist an Materiellem, kann diesem Vergleich mit dem Wert der Weisheit standhalten. So sagen es uns hier die Autoren. Und das erste Versprechen, das damit verbunden ist, Weisheit zu suchen und sie dann auch ein Stück weit zu finden, dass biblische Weisheit kostbarer ist als alle Wertgegenstände, als all das Finanzielle, was wir uns anhäufen könnten. Kein Geld der Welt ist damit vergleichbar. Das ist das erste Versprechen. Es ist kostbarer als alles, was wir in unserem Leben erreichen könnten. Darum suche Weisheit. Das ist das Fazit, das ist die Aussage, die dann mitschwingt. Das zweite Versprechen finden wir in den nächsten Versen, dieses etwas andere Art. In ihrer rechten Hand hält sie langes Leben für dich bereit und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Die Wege, die sie dich führt, sind angenehm und jeden ihrer Pfade kann man in Frieden gehen. Wenn man also Weisheit findet, das sollen wir mitnehmen. Wenn man Weisheit findet, profitieren wir von dem, was die Weisheit mitbringt. Sie hat quasi einen Rucksack auf und all das, was in dem Rucksack der Weisheit ist, dient auch uns, wenn wir sie gefunden haben. Langes Leben, Wohlstand, gute Lebenswege oder gute Lebensentscheidungen, könnten wir auch sagen. Und hier wird jetzt wieder sichtbar, was wir vorhin schon an diesen Besonderheiten der Sprüche gesehen haben. Es wird ganz allgemein, es wird verallgemeinert und es wird beschrieben, wie das Leben normalerweise läuft. Normalerweise, nicht in jedem Fall. Aber wenn man sich an der biblischen Weisheit orientiert, tritt das in der Regel in der einen oder anderen Weise ein. Das heißt nicht, dass jeder gläubige Israelit zur Zeit Salomos reich war und ein langes Leben hatte. Das will keiner der Weisheitsautoren sagen. Aber wenn wir eben mal die Regierungszeit von König David und von König Salomo als Referenzpunkte nehmen, dann sehen wir, dass dort, wo Herrscher und damit auch eigentlich der ganze Staatsapparat und das Volk nach Weisheit suchen, auf Gottes Werte ausgerichtet sind, da hat sich das Schritt für Schritt immer weiter bewahrheitet. Der Wohlstand ist unter David stark angewachsen, unter Salomo noch viel mehr. Gold war da wie Heu, würden wir heute wahrscheinlich sagen. Das war das eine. Der Wohlstand steigt, wenn das Volk nach Weisheit sucht. Und das andere ist, durch Sicherheit gegenüber den Feinden, dadurch, dass Salomo weise regiert hat, weise Entscheidungen im Umgang mit anderen Königen getroffen hat, ist auch das Leben verlängert worden, weil automatisch keiner der Männer zum Beispiel im Krieg stirbt. Die Feinde nicht in eine Stadt marschieren und alle abschlachten. Also das lange Leben und Wohlstand, das sehen wir im Leben von König David und Salomo, dass das dann auch das ganze Volk beschenkt und gesegnet hat. Was man an dieser Stelle aber niemals machen darf, ist ein Umkehrschluss. Man darf niemals schlussfolgern, okay, du bist arm, du bist dumm, würde ich nicht sagen, du hast falsche Entscheidungen in deinem Leben getroffen, darum bist du kein Gesegneter Gottes. Diesen Umkehrschluss darf man nicht machen. Das sehen wir an keiner Stelle in der Weisheitsliteratur, sondern es geht immer darum, wer sich an den Werten Gottes orientiert, wird normalerweise gesegnet, aber nicht andersrum. Und davor sollten wir uns hüten. Ein Beispiel dazu, erinnert ihr euch an Uria? Das war der erste Mann von Bathseba, der späteren Frau von König David. Er hatte kein langes Leben. Er ist früh gestorben als Krieger im Kampf gegen den Feind. Aber nicht, weil das einfach im Kampf passiert, sondern weil David das mit einer Intrige arrangiert hat, weil er sich vorher in seine Frau verguckt und mit ihr geschlafen hat und sie ihn deshalb loswerden musste. Kann man jetzt sagen, dass Uria falsche Entscheidungen getroffen hat oder dass er sogar ein Verfluchter war, weil er sein Leben nicht an Gottes Werten orientiert hat? Können wir nicht sagen, dürfen wir nicht sagen, denn wir sehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Er war ein Mann Gottes, das hält Nathan David später vor, aber weil David riesige Fehler begangen hat, stirbt dieser Mann viel zu früh. Und dann auch das Kind, das aus dieser unehelichen Beziehung entsteht, stirbt auch. Also auch Bathseba könnte man von außen betrachtet als eine Verfluchte nennen, denn ihr Mann stirbt viel zu früh, ihr Baby stirbt kurz nach der Geburt. Ist alles aber nicht richtig, sondern es liegt nur daran, dass ein anderer Mann massive Fehler begangen hat und das die Konsequenzen daraus waren. Wer also Weisheit sucht und sein Leben in den großen und kleinen Entscheidungen an den Maßstäben Gottes orientiert, dem wird es normalerweise gut gehen. Den wird Gott normalerweise segnen. Wie dieser Segen ausfällt, wissen wir nicht. Das können wir nicht vorher sagen. Da ist Gott kein Automat, wo man sagt, wenn ich das reinwerfe, kommt das raus. Sondern Gott segnet in irgendeiner Art und Weise. Und wir dürfen und sollen dann auch danach Ausschau halten. Es ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Und deshalb dürfen wir danach Ausschau halten. Und im letzten Vers wird nochmal der Baum des Lebens aufgegriffen. Aus den ersten Versen der Bibel im Garten Eden, wo Gott diesen Baum des Lebens gepflanzt hat, um Adam und Eva und eigentlich auch alle Menschen nach ihnen dadurch zu segnen, ein langes Leben zu schenken. Und der Autor greift dieses Bild auf und sagt, wer die Weisheit findet, hat diesen Baum quasi für sich in seinem Garten gepachtet. Langes Leben, Segen von Gott, sind dann Teil seines Lebens. Und dieser Mensch ist glücklich zu preisen, ist ein Gesegneter Gottes. Suche Weisheit. Ups, einmal zu weit. Suche Weisheit. Stimmst du dem zu, dass das wichtig ist? Dass das ist, wonach wir uns ausstrecken sollen? Wenn wir die Autoren der Weisheitsliteratur fragen, würden sie natürlich sagen, auf jeden Fall. Setze alles dafür ein, was dir zur Verfügung steht. An Zeit, an Energie, an Geld. All das sollst du einsetzen, um das zu finden. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, jawohl, ich will das jetzt auch machen. Ich will anfangen zu suchen. was heißt das dann praktisch? Was sind Schritte, die man gehen kann? Wie sieht so eine Suche nach Weisheit aus? Und ich möchte euch zwei Schritte mitgeben, die ganz praktisch und gleichzeitig ganz bekannt sind. Beten. Bete um Weisheit. Bete um Weisheit. Und das sage ich nicht, weil Gebet für uns Christen so wichtig ist, sondern weil das Neue Testament ein Versprechen, eine Verheißung auf genau dieses Gebet legt. Wir lesen in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Aber nochmal, es geht hier um Weisheit. Für alle Studenten und Schüler, es geht nicht um Wissen. Wir können also dieses Gebet nicht nehmen und vor einer Klausur schnell nochmal beten und sagen, bitte Gott, gib mir Wissen für diese Klausur. Das Gebet wird da wahrscheinlich normalerweise nicht erhören. Es geht um Weisheit, um ganz praktischen Lebensvollzug, um die Kunst der Lebensbewältigung. Wir könnten also hier an dieser Stelle sagen, wer sucht, der findet. Wer um Weisheit bittet, wird sie von Gott bekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir beten alle in der Regel ganz viel und für verschiedene Sachen. Aber wenn ich so ein Versprechen in der Bibel lese, und das sehen wir zum Beispiel genauso in Jakobus 5 beim Gebet für Kranke, wenn ich so ein Versprechen in der Bibel lese, dann ermutigt mich das sehr, mich darauf zu stellen und das dann zu beten. Denn wenn Gott, der Schöpfer des Universums, der mit einem Wort alles ins Leben rufen kann, sagt, dass ich dir das gebe, nämlich Weisheit, wenn du mich um Weisheit bittest, dann sind ihm quasi die Hände gebunden. Wenn wir ihm um Weisheit bitten, wird er sie uns schenken. Seine Weisheit. Nicht das, was wir uns vielleicht wünschen oder vorstellen, sondern seine Weisheit, sie wird er uns dann schenken. Und ich glaube, es geht Jakobus nicht hier um ein Gebet zwischen Tür und Angel, das man mal leicht dahin sagt. Das zeigen uns die nächsten Verse, sondern er fordert uns dazu auf, wirklich ernsthaft dafür zu beten. Nicht nur einmal, sondern immer wieder dafür zu beten und dann wirklich danach Ausschau zu halten und zu erwarten, dass Gott dieses Gebet erhört und antwortet. Erwartest du noch, dass Gott antwortet, wenn du ihn um etwas bittest? Mit diesem Versprechen, mit dieser Verheißung aus Jakobus 1, Vers 5, können wir Gott quasi beim Wort nehmen und erwarten, dass er das tut. Der zweite Schritt liegt auch ein Stück weit auf der Hand. Befasse dich mit der Weisheitsliteratur. Wenn wir Weisheit suchen, müssen wir an die Quelle gehen. Und die Quelle ist die Weisheitsliteratur im Alten Testament. Da geht es darum, was Weisheit bedeutet, wie sie ganz praktisch im Leben ausgelebt werden kann und wie man sie finden kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Zur Weisheitsliteratur gehören ja nicht nur die Sprüche. Ich musste nachschauen, was gehört eigentlich noch zur Weisheitsliteratur im Alten Testament? Wer hat eine Idee? Was gehört noch dazu? Es sind insgesamt 5 Bücher. Sprüche ist das erste. Prediger, das Hohelied, Klagelieder, das war jetzt durcheinander. Hiob ist das 5. Also ich weiß nicht, was du gesagt hast. Falls es auch Hiob war, ist es auch richtig. Also ich sage es nochmal. Hiob, Psalmen, Prediger, Sprüche und das Hohelied. Das sind die Bücher der Weisheitsliteratur. Und wenn du jetzt starten möchtest, würde ich dir einen ganz persönlichen Tipp geben. Fang nicht mit dem Hohelied an. Fang lieber mit den Sprüchen an. Außer du hast alle anderen Bücher schon gelesen und bist damit klargekommen. Dann ist okay, dann liest das Hohelied gerne. Aber wenn du jetzt damit anfängst zu suchen, fang mit den Sprüchen an. Und ein weiterer praktischer Tipp, wenn du auf einen Spruch oder einen Absatz stößt, der genau zu deiner Lebensfrage passt, dann denk mit Gott darüber weiter nach und lies nicht einfach weiter. Die Sprüche sind so geschrieben, dass Schlag auf Schlag ein neuer Spruch kommt. Darum werden wir ganz schnell einfach von dem wieder weggezogen, was dieser eine Spruch uns vielleicht sagt, wenn wir einfach weiterlesen. Bleib bei dem stehen, was Gott dir vielleicht durch diesen einen Spruch sagen will. Schau in den Parallelversen nach, die möglicherweise angegeben sind, und lies dir ähnliche Verse dazu durch. Und dann schöpfst du so einen kleinen Schatz an Weisheit zu deiner Frage. Und jeder von uns braucht ja wahrscheinlich Weisheit zu anderen Lebensbereichen. Und das Gute an den Sprüchen ist, weil sie alltagsnah beschrieben sind, sprechen sie auch Weisheit in ganz unterschiedliche Lebensbereiche hinein. Also da ist zum Beispiel die Freundschaft. Nicht zwischen Mann und Frau, sondern ganz allgemein Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, ganz normale Freundschaften. Da geht es viel darum. Es geht um Verantwortung. Es geht um Familie, Erziehung, Partnerschaft. Es geht um Selbstdisziplin, es geht um die Gefühle, es geht um Finanzen. All diese Lebensbereiche werden in den Sprüchen und in der Weisheitsliteratur thematisiert. Aber nochmal, beschäftige dich primär mit dem Lebensbereich, wo du merkst, da will ich in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Lies nicht einfach kreuz und quer durch die Sprüche, sondern befasse dich damit, wo du wirklich in Zukunft bessere Entscheidungen treffen möchtest. Und dann schreib dir diese Bibelstellen ruhig auf oder schreib dir die Verse raus in ein Buch, was auch immer, wie du es machst, aber notier sie dir, damit du, wenn du das nächste Mal Orientierung brauchst in diesem Bereich, nicht wieder die ganzen Sprüche durchblättern musst, um diese Verse zu finden, sondern weißt, wo steht etwas zu diesen Bereichen. Und ein letzter praktischer Tipp von mir: Ich habe meine Bibellese in den letzten Wochen zweigeteilt. Ich lese immer 1-2 Kapitel aus den Geschichtsbüchern, also ich habe mit Könige angefangen und einfach weitergelesen, und danach lese ich noch etwas aus den Psalmen, da bin ich gerade in der Weisheitsliteratur. Und so merke ich interessanterweise, dass oft Lebenslektionen aus der Geschichte Israels irgendwie mit der Weisheit in dem Psalm verbunden wird und sich das bestätigt und dadurch ein größerer Einblick oder eine weitere Perspektive auf bestimmte Lebensthemen möglich sind. Die Suche nach Weisheit kann dir niemand abnehmen. Die kann ich dir nicht mit einer Predigt abnehmen. Ich kann sich höchstens einladen dazu, aber ich kann dir die Suche nicht abnehmen. Niemand kann das. Kein Hauskreisleiter, kein anderer Mitarbeiter, sondern es ist deine Verantwortung, nach Weisheit zu suchen. Und jeder von uns ist dazu aufgefordert. Das Gute ist, Gott will sie dir geben. Wir dürfen ihn darum bitten und er wird dieses Gebet dann erhören. Und die Sprüche sind ein Ort, wo wir mit der Suche anfangen können. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss ein ganz praktisches Angebot machen. Für euch hier vor Ort, aber auch für alle, die zu Hause sind. Wir wollen morgen damit starten, die Sprüche in den nächsten 31 Tage durchzulesen. Sprüche hat 31 Kapitel, ein Kapitel pro Tag. Wiederum bleibt bei den Themen, die euch wichtig werden. Aber wir wollen ein Kapitel pro Tag zusammenlesen. Und wir sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Manche sind so selbstdiszipliniert, dass sie sagen, ich fange morgen an und werde jeden Tag ein Kapitel lesen. Sind wahrscheinlich nicht ganz so viele von uns. Dann gibt es diejenigen, die immer wieder mal eine Erinnerung brauchen, eine Gedächtnisstütze und das auch sehr dankend annehmen. Wenn du zu dieser zweiten Gruppe gehörst, wie ich, dann habe ich hier ein ganz praktisches Angebot. Es gibt hier zwei QR-Codes, die sind auch hinten auf der Flipchart, ihr müsst es nicht jetzt abfotografieren. Wenn du WhatsApp hast und dabei sein möchtest, scan den linken Code. Wenn du nur Signal hast, dann den rechten. Mehr habe ich leider nicht im Angebot, aber ich hoffe, dass eins von beiden auf dich zutrifft. Und dann werden wir in diesen Gruppen immer wieder den Text posten, sodass du jeden Tag eine Erinnerung bekommst, jetzt diesen Abschnitt zu lesen. Ihr müsst auch hier keine Angst haben, ihr werdet nicht zugespammt. Die Gruppen sind so eingestellt, dass nur der Text reingepostet wird und keine Kommentare möglich sind. Wenn du also eine Gedächtnisstütze brauchst, dann lass dich drauf ein. Ihr zu Hause macht einfach mal ganz kurz Pause, fotografiert den QR-Code ab. Alle hier vor Ort, ihr könnt ihn hinten an der Flipchart beim Rausgehen abfotografieren, abscannen. Und dann seid ihr dabei und ab morgen starten wir dann gemeinsam mit den Sprüchen und mit der Suche nach Weisheit für unser Leben. Das ist nichts, was nach diesem Monat fertig ist. Da muss ich dich leider enttäuschen. Es ist aber ein guter Anfang, wenn du sagst, ich will mal jetzt mit der Suche beginnen oder mich nochmal in diese Suche hinein vertiefen. Dann sei dabei. Es geht niemals um Perfektion. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht niemals um Perfektion, sondern immer nur um Fortschritt. Wir können nach hinten schauen und sagen, was ist in den letzten 2 Jahren schon passiert und uns darüber freuen, was schon möglich war, die Schritte, die wir gegangen sind. Und so auch nach vorne schauen und sagen, hey, ich freue mich auf das, was Gott durch die Sprüche an Weisheit und Veränderung in mein Leben hineinbringen kann. Niggi steht schon hier vorne. Er wird gleich etwas Musik für uns machen. Vielen Dank, Niggi, dass du dabei bist. Und ihr könnt einfach weiter über die Predigt nachdenken. Wir werden kein Lied singen. Ich habe euch ein paar Gedankenanstöße mitgebracht, die ihr vielleicht, wenn ihr möchtet, während der Zeit bewegen könnt. Wenn da aber schon etwas ist, dann bespricht das jetzt mit Gott. Nutze diese Zeit, um mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und für alle, die vielleicht noch was zur PowerPoint wissen wollten, die PowerPoints von uns sind alle auch immer auf der Homepage. Ihr könnt sie da einfach runterladen und nochmal nachklicken, wenn ihr das tun wollt. Gottes Segen euch bei der Suche nach Weisheit und dem Streben danach, Salomo als Vorbild in dieser Hinsicht nachzukommen.